ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute
mit Nabila Tassi. Hallo und herzlich willkommen, Sabine Rückert.
Ja, hallo.
Wir haben uns schon gut unterhalten im Vorfeld, Frau Rückert. Ich glaube, das wird heute ein Selbstgänger. Für die, die Sie nicht kennen, Sie sind Journalistin. Sie sind, waren lange bei der Zeit.
Ich bin.
Wochenzeitung bei der Zeit. Als, ja, lass, gut, ich Ach wollte so. Den Satz noch kurz vorlesen. Ja, ja. Als stellvertretende Chefredakteurin. Mhm. Sie sind immer noch bei der Zeit. Mhm. Viele True Crime Fans, und davon gibt es sehr, sehr viele, die kennen Sie natürlich aus Ihrem Podcast Zeitverbrechen, den haben Sie ins Leben gerufen. Und bis vor kurzem haben Sie ihn auch geleitet.
Ja, jetzt macht es Anne Kunze, meine Nachfolgerin.
Mhm. Was war Ihr letzter Fall?
Ich bin immer noch. Ich bin ja aus der Chefredaktion ausgetreten, Anfang vorletzten Jahres. Wir haben ja jetzt schon 26. Also am 15. Januar 2024. Und bin jetzt wieder Kriminalreporterin und schreibe. Also ich war jetzt 12 Jahre im System sozusagen und habe erst ein Ressort geleitet und dann später die Zeitung mitgestaltet und jetzt wird's mir zu viel. Auch wegen der Digitalisierung, das muss ich auch sagen. Also die Digitalisierung schreitet in einer Geschwindigkeit fort, dass ich da nicht mehr sagen kann, wo es jetzt lang gehen soll. Und das müssen jetzt Jüngere machen.
Und können die es besser?
Ich denke schon, ja. Ich denke schon.
Was hat sich da verändert? Weil wenn man sich die Zeit jetzt so anguckt, die Printversion, dann kann man vielleicht jetzt erstmal auf den ersten Blick gar nicht eine große Veränderung feststellen.
Das ist wahr, aber die Printversion ist ja eben nur noch die eine Hälfte. Früher war sie alles und jetzt ist sie nur noch eine Hälfte und die andere Hälfte läuft in einem Dauerstream im Netz und heißt Zeit Online, beziehungsweise jetzt auch Zeit. Das Online wurde abgeschafft und da ist auch, insofern bin ich auch digital, da sind auch meine Podcasts.
Ja, und da gelten andere Regeln.
Also für die Podcasts gelten sowieso ganz andere Regeln. Und da gelten für meine Podcasts meine Regeln. Deswegen mache ich es auch so gerne. Aber sonst ist eben die Geschwindigkeit und die Sichtbarkeit und das ständige Ranking, was zieht, was wird geguckt, was wird angeklickt und so. Das ist eine unglaubliche Geschwindigkeit und ein unglaublicher Druck, der da herrscht. Der Journalismus von heute ist sehr technikaffin. Also man muss wissen, welche Optionen die Technik bietet. Mhm. Und das habe ich nicht. Ich bin eine Journalistin von der klassischen Sorte und habe die technischen Finessen des Journalismus nicht drauf.
Was heißt das von der klassischen Sorte?
Von der klassischen Sorte heißt, ich recherchiere und ich schreibe auf. Mhm. Und welche Möglichkeiten mir die Technik...
Ich gehe noch in den Keller, ins Archiv und gucke alte Zeitungen an. Oder?
Nee, das machen wir nicht mehr. Im Keller haben wir nicht mehr. Der ist auch bei uns digital. Aber ich gehe halt ins Gericht und ich mache Kriminalberichterstattung.
Hm. Sie sind vor Ort?
Ich bin vor Ort, ja.
Zu.
Ich schaue zu und ich wühle in Akten und ich kriege was raus und bin investigativ. Aber ich habe keine Ahnung, welche technischen Möglichkeiten mir der Journalismus in Zukunft bieten wird. Da werde ich mich dann von meinen Kollegen beraten lassen.
Ist das jetzt ein Tipp auch für Sie, für ältere Kolleginnen und Kollegen? Lass das mal bleiben, lass das die Jüngeren machen, weil
natürlich.
Die es einfach so sozusagen viel natürlicher mitbringen. Oder hatten Sie nur einfach für sich beschlossen, ich schaffe mir das nicht mehr drauf?
Ich kann es jedem, ich schaffe mir das, ich muss mir nicht alles drauf schaffen. Also dafür gibt es ja jetzt andere. Und die werden mich dann dazu anhalten oder mich dazu mitnehmen. Also zum Beispiel die ganze Social-Media-Recherche, ja, die mache ich nicht. Sondern da frage ich jemanden, ob er dieses und jenes für mich macht. Und warum sollte ich das? Ich bin nicht Gott. Warum soll ich mir ununterbrochen was aufladen, was mich dann von der eigentlichen Recherche abhält?
Nerven Sie diese neuen Mechanismen auch? Oder
nein.
Sagen, das ist kein
nein.
Problem für mich, ich
also,
kann das machen, aber ich sollen andere besser machen.
Es nervt mich überhaupt nicht persönlich. Es nervt mich vielleicht in der Gesellschaft, also dass der Journalismus immer hektischer wird und immer weniger durchdacht. Das ist ein riesiges Problem, dass die Leute keine Zeit mehr haben, sich Gedanken zu machen, sondern irgendwas raushauen.
Mhm.
Und mich persönlich nervt es überhaupt nicht. Ich nehme mir die Zeit, die ich für meine Sachen brauche und alles andere interessiert mich nicht.
Susanne schreibt uns ins Studio. Hallo Jens. Hier ist Nabil übrigens. Sag einfach mal, ja, ich werde manchmal mit meinem Kollegen verwechselt.
Mhm.
Die Stimmlage ist vielleicht ähnlich, ich weiß nicht. Sag einfach bitte ein liebes Grüßle an Frau Rückert, denn ich sehe Sie heute Abend in Gschwendt im Bilderhaus. Da sind Sie nämlich heute Abend zu sehen.
Ja, da bin ich heute Abend eingeladen.
Und freue mich schon riesig.
Ja, ich freue mich auch.
Ja. Mhm. Die haben wir viel zu tun heute. Erst dieses lange Gespräch jetzt und dann heute Abend nochmal so ein langes Gespräch.
Ja, lange Gespräche ist mein Job.
Ja? Machen Sie das gerne?
Ja, ich mache es gern.
Einfach so ja, gut unterhalten.
Also interessant, also interessante Gespräche. Es gibt natürlich auch Gespräche, wo ich dann immer wieder das Gleiche gefragt werde, wo sich die Leute nicht richtig vorbereitet haben oder so. Dann werde ich sauer, muss ich auch sagen. Dann sage ich, hören Sie mal, das können Sie alles in meinem Wikipedia-Eintrag lesen. Lassen Sie mich jetzt mal mit solchen Fragen in Ruhe.
War das auch der Fall, als Sie das Interview mit Giovanni Di Lorenzo zum Ende Ihrer Chefredakteurinnenzeit bei der Zeit hatten? Haben Sie da auch geschimpft? Giovanni,
nein.
Das war aber nichts.
Nee, ich fand, Giovanni stellte mir gute Fragen. Ja. Das war ein schönes Interview.
Was war das für eine Zeit? Also Sie haben gesagt, ich musste diese Zeitung auch mitgestalten. Mhm. Wir kennen, haben jetzt alle irgendwie ein Bild von der Zeit. Also vor allem von deiner Zeitung, die sehr, sehr umfangreich ist und wo man im Lauf der Woche immer wieder feststellt, ich werde wahrscheinlich nicht schaffen, alles zu lesen.
Ja.
Und die dann, wenn man Abonnent ist, also was früher oft, riesige Berge in Wohnungen erzeugt hat.
Genau.
Das ist ein Aspekt der Zeit. Aber wie war es für Sie?
Ja, für mich ist es, ich bin ja seit 1992 bei der Zeit.
Also das ist eine lange Zeit.
Eine Million Jahre. Mhm. Bin praktisch in der Zeit geboren worden. Und die wird immer von den, ich habe auch 1000 Umfragen mitgemacht bei Lesern, was stört sie an der Zeit, dann haben wir überlegt, ob wir das Format verkleinern. Das war alles, als ich in der Chefredaktion war. Und dann haben aber die Leser gesagt, sie wollen das nicht, sie wollen das große Format weiter haben und sie wollen weiter sich im Flugzeug verbreiten, wenn sie die Zeit lesen wollen. Also ich habe die Zeit immer als eine Bereicherung empfunden, auch eine Bereicherung, im journalistischen Sinne, die nicht dazu zwingt, dass man jetzt die ganze Zeitung lesen muss. Also es ist genauso, wie wenn ich morgens an ein Buffet im Hotel komme und das Gefühl habe, ich muss jetzt das Buffet alleine leer essen. Das muss ich nicht. Ich nehme mir was hier und ich nehme mir was da und dann gehe ich an meinen Platz und esse es auf. Und so lese ich die Zeitung auch und so sollte man sie auch lesen, sonst wird man wahnsinnig.
Ja, man hat doch vielleicht Angst, was zu verpassen auch. Ne?
Ja, aber jetzt ist es ja so, dass die Zeitung im Gegensatz zu einem Dauerstream in den Medien praktisch ein abgeschlossenes, wie eine Banane oder ein Ei, ein abgeschlossenes Paket ist, bei dem ich mich noch aufgehobener fühle als in einem auf mich einstürzenden Schreckensszenario, das mich von allen Seiten einholt.
Sie haben ja beim Dossier angefangen und was Sie auch gemacht haben, ist eben auch diese Kriminalgeschichten, mit denen Sie später auch den Podcast gemacht haben, dann in die Zeit auch so reinzubringen, auch immer wieder reinzubringen. Was war denn Ihre schönste Zeit? War das die als stellvertretende Chefredakteurin? Oder vielleicht davor,
also
als man noch geschrieben und recherchiert
hat? Ich habe schöne Zeit gehabt, das muss ich wirklich sagen. Deswegen bin ich ja auch nie weggegangen. Also die Zeit ist eine Zeitung, die mir, ich habe gelernt bei der Bild-Zeitung. Mhm. Daher auch meine Affinität zu Polizeiberichterstattung. Und dann war ich bei der Taz und als Nachrichtenredakteurin und danach bin ich zur Zeit. Das ging dann sehr, sehr schnell. Und bei der Zeit, das war die einzige Zeitung, wo ich wirklich frei war und wo mir keiner reingeredet hat und mir gesagt hat, was ich denken, was ich schreiben und was ich zu Papier bringen und veröffentlichen soll.
Finde ich interessant, also bei der Bild und dann bei der Taz zu sein, das wäre was, das kann man sich heute gar nicht mehr so vorstellen. Ist das heute schwieriger als
früher? Konnte man sich damals auch nicht vorstellen.
War schon genauso, also
ich glaube,
ich
bin der Einzige, der das je gemacht hat.
Ja.
Das hat sonst niemand mehr gemacht.
Ich glaube, Robin Alexander war früher bei der Taz und dann bei Welt.
Ah ja, gut, das ist nicht ganz so schlimm, aber auch. Ist auch ein sehr besonderer Journalist.
Ja. Ich habe Sie auch mal erzählen hören, Sie sind vor langer, langer Zeit in ein Haus eingezogen, in dem Sie heute noch wohnen. Sie sind, wenn ich das sagen darf, seit langer Zeit mit Ihrem Mann verheiratet.
Ja, ich bin vor allem seit langer Zeit mit ihm zusammen, seit wir 17 sind.
Und dann haben Sie gerade erzählt, dass Sie ewig bei der Zeit waren.
Ja, seit 92.
Und auch nie drüber nachgedacht haben, wegzugehen. Sind Sie ein ganz steter Mensch?
Ja, ich würde sagen ja. Und je irrer die Welt wird, umso fröhlicher bin ich da, dass ich diesen Lebensstil gewählt habe. Ich muss allerdings auch sagen, wenn das Erste das Beste ist, dann sollte man dabei bleiben. Es gibt viele Leute, die das, was sie haben, unterschätzen und missachten und dann hinterher sau unglücklich werden, weil sie meinen, es kommt jetzt noch was ganz Großes, ganz Tolles, noch eine ganz große Beziehung, Leidenschaft, irgendwas.
Mhm.
Und dann kommt eben nichts, sondern die Depression. Und dann sind sie auch am Schluss auch noch pleite. Also ich habe viele Leute kennengelernt, die einem Glück hinterhergerannt sind, das es nicht gibt. Und ich hatte halt aber auch, muss ich sagen, Glück, dass ich gleich bei der besten Zeitung Deutschlands angefangen habe und dass ich gleich den besten Mann Deutschlands kennengelernt habe und dass ich auch noch das beste Kind Deutschlands bekommen habe. Also, und die netteste Wohngemeinschaft.
Das kann man ja fast gar nicht glauben, Frau Rückert, dass Sie so viel Glück haben.
In der ich seit 35 Jahren wohne.
Ja, mal andersrum gefragt. Also mag ja sein, rein statistisch hat man vielleicht auch so viel Glück. Vielleicht liegt es auch an einem selber oder nicht. Aber woran erkenne ich denn, dass irgendwas gut ist? Also ich glaube, bei den Kindern, da hat man keine Wahl. Da ist es von der Natur so angelegt, dass man die gut findet. Aber woran merke ich das denn? So, das ist jetzt gut genug, da kommt nichts Besseres.
Ich meine, dass man das schon vorher sich überlegen muss. Es gibt da bin ich natürlich auch insofern ein Glückskind, als ich schädliche oder mir misshagende Faktoren ganz schnell beende. Also ich bleibe bei dem, was mir gefällt und wo ich mich wohlfühle. Und das war bei der Zeit eigentlich ununterbrochen so und bei meinem Mann auch. Also wenn der jetzt angefangen hätte, sich unangenehm zu verändern oder zur Flasche zu greifen oder sonst was, dann hätte ich es mir auch anders überlegt und dann auch relativ schnell.
Also Sie sind nicht eine Verfechterin von, also eine Scheidung kommt für mich nicht in Frage.
Nein,
was
überhaupt
sollen denn die
nicht.
Leute denken und so weiter?
Ivo. Für eine Scheidung kommt für mich aus ganz anderen Gründen nicht in Frage, nämlich weil ich genau da richtig bin, wo ich jetzt bin.
Und gab es auch mal, also Sie haben ja gesagt, Dinge, die mir nicht behagen, die beende ich.
Ja.
Also wenn Sie jetzt bei den ganz großen Linien geblieben sind, dann waren es ja nur Kleinigkeiten.
Da waren es nur Kleinigkeiten. Und die habe ich dann, zum Beispiel hat es mir im Dossier irgendwann mal nicht mehr gefallen. Und dann bin ich zum Chefredakteur gegangen, zum damaligen Michael Naumann und habe gesagt, ich hatte natürlich auch gerade ein Buch geschrieben über nicht entdeckte Tötungsdelikte und war unter anderem bei SWR Leute eingeladen. Mhm. Und das war relativ bekannt, dieses Buch.
Schon eine Weile her.
Tote haben keine Lobby, ja, ist unendlich, es ist 25 Jahre her.
Ach, so
war ich da relativ bekannt und in den Medien. Und dann bin ich zu ihm hin und habe gesagt, ich möchte jetzt Kriminalreporterin werden. Und ich habe es jetzt satt im Dossier. Und dann hat er gesagt, jetzt sind Sie Kriminalreporterin. Und so wurde ich das.
So sind Sie sozusagen in dieses Genre gekommen?
Ja.
Es war gar nicht so ein inneres Interesse.
Doch, ich habe vorher auch schon im Dossier dauernd Kriminalgeschichten geschrieben. Aber jetzt war ich frei von jeder Gängelei durch Ressortleiter oder Erscheinungstermine oder sonst was. Ich hatte jetzt mein eigenes Reich. Und da gehöre ich hin.
Aber später sind Sie dann doch in der Hierarchie nach oben gegangen.
Ja.
Und ich habe Sie mal sagen hören, dass es eigentlich dann so ist, dass man gar nicht mehr so viel Reportertätigkeit macht.
Das gar nicht mehr.
Auch an andere Berufe. Je höher man in der Hierarchie aufsteigt, desto weniger hat man mit dem eigentlichen Job zu tun.
So ist es. So ist es. Also es weiß auch jeder Lehrer, wenn er Direktor wird, dann sieht er keine Schulklassen mehr, sondern ist mit Dienstplänen beschäftigt und Ferienproblemen. Also das ist...
Das
war bei mir auch so und das ging mir dann auch wieder irgendwann mal, wurde es mir dann zu viel.
Fehlt einem dann, ne?
Bitte? Ja, das es fehlt einem dann und ich wollte wieder raus auf die Straße. Ich saß tatsächlich 12 Jahre auf einem Stuhl und das war mir einfach zu wenig.
Ich würde gerne noch an einer Stelle kurz nachhaken. Wir haben ja gesprochen darüber, dass Sie ein sehr steter Mensch sind und auch sehr zufrieden mit vielen Komponenten Ihres Lebens, eigentlich mit allen wichtigen, nämlich Partner, Beruf und Kind.
Mhm.
Und Wohnung, glaube ich auch. Mhm. Ne?
WG.
WG, genau.
Ja,
Sie wohnen in einer WG, ne?
Das 100 Jahren in einer WG.
Bemerkenswert. Ja. Das ist aber so eine Edel-WG, ne?
Was heißt Edel-WG? Es sind 4 Menschen und ihre Kinder.
Naja, Edel-WG, weil sie wahrscheinlich alle sehr viel Platz haben und
wissen
in einem
sie,
großen
man
Haus
hat,
wohnen.
Wenn man zusammen.
Nicht in so einer kleinen Wohnung und jeder ein Zimmer.
Ja, viele Leute wohnen ja in einer kleinen Wohnung, weil sie meinen, sie müssen sich im Kleinen vertragen und wir machen eine kleine Einheit, nur du und ich und ich und du und dann geht das alles in die Binsen. Und wenn man sich zu mehreren aufstellt, hat man erstens mehr Geld, man kann sich was leisten, auch wenn man, so wie wir, Mitte 30 ist. Wir haben einfach zusammengelegt und dann ist schon sehr viel mehr möglich, als wenn einer allein, ich bin der Verdiener und meine Frau soll zu Hause bleiben und so weiter. Wenn das alles funktioniert letztlich nicht, in meinen Augen.
Und bei den ganz alltäglichen Dingen, da gab es nie Ärger, also Bad, Küche,
wir sind alle sehr friedliche
Ordnung,
Menschen.
Sauberkeit.
Auch da habe ich Glück gehabt. Das könnte natürlich auch sein. Ich war vorher in anderen WGs, wo ich mich mit den Leuten nicht unbedingt vertragen habe, wenn die dann angefangen haben, ihre Nippes aufzustellen und so. Aber wir passen irgendwie zusammen und wir haben uns auch vorher nicht gekannt. Das ist ein Zufall gewesen. Eine Serendipity, wie man so schön sagt.
Was ist das?
Etwas, was man findet, also ein Glück, das man findet, das man nicht gesucht hat.
Hatten Sie einige Male in Ihrem Leben, ne?
Ja, ich bin Sonntagskind, tatsächlich.
Und ein Pfarrerskind, da reden wir später auch noch drüber.
Ja.
dieses Streben nach mehr, weil sie ja sagen, ich bin zufrieden. Es ist alles gut so, wie es ist und wie es war. Ich muss jetzt nicht noch mehr werden.
Das, ja, das war natürlich nicht immer so, ne?
War das
mache ich jetzt. Ich bin jetzt 65 und jetzt, was soll ich jetzt noch groß streben? Also ich bin sehr zufrieden mit meinem Leben, aber das war natürlich nicht immer so. Ich war unvorstellbar ehrgeizig und habe wahnsinnig viel gearbeitet.
Man wahnsinnig wird nicht einfach so stellvertretende Chefredakteurin
Nein,
einer großen Wochenzeitung.
Das wird man nicht einfach so. Jedenfalls nicht bei der Zeit.
Wie viele Leute haben Sie weggeboxt?
Niemanden. Ich bin sogar gezwungen worden, in die Chefredaktion zu gehen. Also das war eine dringende Bitte. Und der bin ich nachgekommen. Sonst hätte ich es gar nicht gemacht. Weil ich kein Mensch bin, der gerne in Verwaltungen sitzt und in Dauersitzungsschleifen. Ja, das mache ich eigentlich nicht
Mussten
gerne.
Sie dann aber, ne?
Ja, muss es dann.
Aber der Ehrgeiz muss ja erkennbar gewesen sein für denjenigen oder diejenige, der die dringende Bitte ausgesprochen hat.
Ja, natürlich.
Ja.
Ich wollte auch natürlich dann eine sehr gute Stellvertreterin sein.
Können Sie das aber verstehen, diese Rastlosigkeit, dass man immer mehr will und immer mehr?
Verstehe ich, aber irgendwann sollte es dann mal aufhören, weil also jedenfalls hat es bei mir aufgehört.
Von alleine oder haben Sie es aktiv beendet?
Nee, es kommt von allein. Es kommt von allein, wenn man eigentlich zufrieden ist so mit seinem Leben, kommt es von allein.
Unser Gespräch hat Fragen hervorgerufen.
Oh ja.
Der SWR1-Hörerinnen und Hörer zum Beispiel schreibt uns Bernd Löhrer aus Leimersheim. Der schreibt uns, guten Tag Frau Rückert, ist es für eine Journalistin nicht frustrierend, weil wir ja vorhin über die Neuerungen gesprochen haben und warum sie aufgehört haben als stellvertretende Chefin, nicht frustrierend, dass besonders bei der jungen Generation die klassischen Medien immer mehr an Bedeutung verlieren? Ich persönlich bin immer ablehnender gegen Social-Media-Angebote, da hier jegliche Kontrolle fehlt und Faktenmeinungen sowie gezielte Propaganda vorkommen kann. Besonders ärgert es mich, wenn staatliche Institutionen oder Politiker Kommentare oder Meldungen auf Facebook oder noch schlimmer Truth Social, das macht jetzt vor allem Donald Trump, verbreiten. Da würde er sich jetzt über eine Antwort von Ihnen freuen.
Ja, da hat er recht. Das ärgert mich auch. Aber andererseits merke ich auch, dass gerade zum Beispiel, also die Form sich ändert. Wir haben bei unseren Podcast-Angeboten in der Zeit eine unglaubliche Menge von jungen Leuten, die darauf zugreifen. Und das ist kein Unfug und da schnell mal hingequatscht, sondern das sind sehr, sehr ausgefeilte und sehr, sehr überlegte Themen. Unser Politik-Podcast zum Beispiel, das Politikteil oder Wissenschaftspodcast. Und auch wir bei Verbrechen sind ja politisch. Also diese Woche zum Beispiel gibt es die Folge I Can't Breathe über die Ermordung dass George Floyd durch einen amerikanischen Polizisten, der sich auf seinen Hals gesetzt hat. Und
gekniet, ja, genau.
Ja, gekniet, bis er tot war.
Jetzt haben Sie endlich meine Frage beantwortet nach Ihrem letzten Fall. Da kommen wir gleich nochmal drauf.
Ja.
Aber sind Sie denn, also weil das ja ein heikles Thema ist, was gerade immer wieder besprochen wird, warum kontrollieren wir nicht Social Media mehr?
Ich bin dafür.
Social Media Verbot für unter 16-Jährige zum Beispiel?
Zum Beispiel. Ich finde das richtig. Das macht wir sind in einer Situation, in der auf die Menschen eingewirkt wird, wie das noch nie vorher der Fall war. Und ich glaube, dieser ganze disruptive Wahnsinn, der um sich greift, hat damit sehr, sehr viel zu tun. Der wäre ohne Social Media und ohne das Internet nicht möglich.
Hat auch nichts mit Zensur in Ihrer Meinung nach zu tun?
Weil
das ja immer wieder der Vorwurf ist, der dann lautet, die wollen alle Zensur, die wollen die Meinungsfreiheit einschränken.
Nein, man sollte den Wahnsinn einschränken, nicht die Meinungsfreiheit. Das ist ein Unterschied.
Gibt noch eine Frage, die bezieht sich auf Ihre Aussage, dass Sie ein super Kind haben. Robert Breitbach, der schreibt uns aus Spanien, sagt er, die super Kinder, die werden dann vielleicht auch mal, ich zitiere, Arschlöcher bei der Bild. Da kann man nichts gegen machen.
Ja, wunderbar. Aber meine Tochter wird sicherlich kein Arschloch bei Bild, weil sie ist Stadtplanerin. Also sie ist überhaupt gar keine Journalistin und wollte es auch nie werden.
SWR1, Leute, mit einer vielseitigen Frau heute bei uns im Studio. Journalistin, Autorin, Kriminalreporterin und Pfarrerstochter sind sie auch.
Ja, auch noch.
Was macht das aus einem?
Kommt drauf an, was man draus macht. Also,
was haben Sie draus gemacht?
Naja, also sagen wir es mal so, wenn man eine Pfarrerstochter ist und mit der Bibel aufgewachsen ist. Ich habe ja mit meiner Schwester 6 Jahre lang die Bibel erzählt für Zeit Online, also für die digitale Zeit. Da kann man sich die komplette Bibel von meiner Schwester, die ist Theologin, und mir, ich bin Atheistin, erzählen lassen, im Streit auch. Und wir haben angefangen bei der Schöpfung und sind jetzt Ende des Jahres 2025 bei der Apokalypse angekommen. Und damit ist die Bibel zu Ende. Und wir haben dazu, ich glaube 160 Folgen haben wir aufgenommen.
160 Folgen. Mhm. kann man auch machen. Ist ja auch ein größeres Werk, die Bibel. Aber Sie haben es, Sie wären ja nicht Sabine Rückert, wenn Sie es nicht aus kriminologischer Sicht auch ein bisschen
beleuchtet hätten. Ja, natürlich. Die Bibel ist ja ein Buch des Verbrechens von vorn bis hinten. Also wenn man damit aufgewachsen ist, dann hat man mit dem Verbrechen keine Probleme mehr, glaube ich.
Ja, wird das aber nicht ein bisschen verklausuliert auch transportiert?
Verklausuliert ist in der Bibel, es wird viel weggelassen, aber verklausuliert wird gar nichts. Also es beginnt ja praktisch mit einem Mord von Kain an Abel und es endet dann mit einem riesigen Blutbad in der Apokalypse, wo alle Menschen ausgelöscht werden. Das ist so
die. War das trotzdem die Intention, dass Sie diesen Podcast mit Ihrer Schwester, die ja auch noch, also aus Ihrer Schwester hat das Pfarrertochter-Dasein eine Theologin gemacht,
genau.
Aus Ihnen eine Atheistin. Ja. Das sind zwei sehr unterschiedliche Verläufe.
Ja, sehr unterschiedliche Verläufe, kann man sagen.
Was war denn jetzt die Intention, dass gerade Sie beiden sich zusammengesetzt haben und gesagt haben,
wir machen das jetzt? Ja, weil natürlich die Bibel, ich mag die Bibel sehr gerne. Ich mag die Bibel, weil sie ein gigantisches Geschichtenbuch ist und weil sie ein Buch ist, das von der Menschheit und von der Entwicklung der Menschheit unglaublich viel erzählt. Die ersten Mythen, also der Auszug der Israeliten aus Ägypten, aus der unterdrückerischen Existenz in Ägypten, das ist ja die große Befreiungserzählung, die wir bis heute haben. Also eine größere gibt's eigentlich gar nicht, dass die Völker aufstehen und sich befreien von ihren Unterdrückern. Das ist damals zum ersten Mal erzählt worden. Oder die Kritik, die man an der Obrigkeit übt. Das ist ja in der jüdischen Tradition ist das ja eingepflanzt. Also dieses duckmäuserische, der König sagt was und ich muss es machen. Das gibt's überhaupt nicht beim Judentum, sondern da wird an König David wird herumgekrittelt ohne Ende. Und seine ganzen Freveltaten werden erzählt und seine Verbrechen. Er ist ja ein Mörder. König David ist ein Mörder und das steht in der Bibel. Also es sind also lauter sehr interessante Dinge, die man da erkennen kann.
Also Lektüre der Bibel lohnt sich, aber gläubig sind Sie, wenn ich es richtig verstanden habe, trotzdem
nicht. Nein, im Gegenteil. Also je mehr man sich
in der Bibel... Wann sind Sie denn zur Atheistin geworden?
Ja, unter anderem darüber. Vorher habe ich mir nicht so furchtbar viele Gedanken gemacht, aber wenn man sich die Bibel ganz genau durchliest, kann man jedenfalls... Gott ist da nicht drin. Also, ja, also vielleicht gibt es einen Gott und vielleicht gibt es ihn irgendwie in einem System, in dem wir, der so kompliziert ist, dass wir es nicht durchschauen können. Aber in der Bibel ist er sicher nicht. Die Bibel ist eine große Erzählung. Und zwar eine Erzählung von Menschen.
Also Sie würden auch Bibel und Glaube und Kirche, das würden Sie alles gar nicht gleichsetzen, sondern es sind drei völlig unterschiedliche Dinge.
Ja, ich würde sagen, ich bin ja in der Kirche und ich bleibe auch in der Kirche, weil ich die Kirche für ein stabilisierendes Element in der Gesellschaft halte.
Trotz aller Verwerfungen, die es in den vergangenen Jahren gab?
Ja, natürlich. Da gibt es fürchterliche Verwerfungen. Ich bin evangelisch, Gott sei Dank. Aber ich würde auch
da gab es Verwerfungen.
Ich würde auch in der katholischen Kirche bleiben. Also ich finde, dass die Kirche eines der stabilisierenden Elemente in der Gesellschaft ist. Und ich bedauere es sehr, dass die Leute austreten, weil ich viele gute Leute kenne und sehr besonnene und kluge Leute, die in der Kirche sind.
Verstehen Sie trotzdem, dass Glaube vielen Menschen Halt gibt? Gerade
ja,
in schwierigen Zeiten.
Natürlich.
Je schwerer die Zeiten werden, desto mehr geht man ja,
in Richtung Glauben. Ich wünsche es Ihnen und es ist auch eine stabilisierende Wirkung. Also ich finde, dass wir alles brauchen können, was die Menschen innerlich stabilisiert in dieser Zeit, in der es letztlich ins Chaos geht. Ja, wir sind auf dem Weg ins Chaos.
Wusste Ihr Vater, dass Sie Atheistin sind? Hat er das noch mitgekriegt?
Mein Vater. Als mein Vater gestorben ist, war ich 27 Jahre alt. Das ist also schon sehr lange her. Und damals war eine Phase, in der ich mir über solche Sachen kaum Gedanken gemacht habe.
Ja, weil man ja, ich frage mich oft bei Pfarrerskindern oder Pastorenkindern, wie verbunden wächst man eigentlich mit der Religion wirklich auf? Ja, also ist das ein Automatismus?
In meiner Familie extrem verbunden. Ja. Also ich kenne die christliche Religion in- und auswendig und große Teile der jüdischen Religion auch.
Kennen Sie
weil das ja praktisch ein und dasselbe ist.
Ja. Also und da ist es doch dann besonders schmerzhaft, wenn man dann, sage ich mal, vom Glauben abfällt.
Nö, es ist nicht schmerzhaft. Es ist eine Erkenntnis. Und ich bin ja dem Glauben weiterhin verbunden. Ich glaube nur nicht dran.
Und dieses Klischee, also das würde ich jetzt auch gerne noch fragen, dieses Klischee der angepassten, braven Pfarrerstochter, kann man das getrost über Bord werfen oder gibt's das?
Gibt's auch. Ich kenne jede Menge angepasste Pfarrerstöchter. Ich kenne aber auch ein paar richtig schräge. Und Gudrun Enslin war ja auch eine, die Terroristin. Also es, er hat sehr interessante Blüten, treibt dieses Pfarrhaus.
Wo würden Sie sich da einordnen? Irgendwo in der Mitte?
Ich glaube, also für mich war es immer so, dass die Bibel und der Glaube und diese ganze Welt, in der ich aufgewachsen bin, das ist natürlich ein Warnsystem. Ja? Es ist aber was ist kein Warnsystem? Der Staat ist ja auch ein Warnsystem. Wir sagen, es gibt den Staat, aber den kann man ja nicht anfassen. Und so ist es mit der Religion auch. Es ist ein System, und wenn man heraustritt, denkt man sich, oh Mann, was ist mit den Leuten los? Und dann tritt man wieder hinein und dann versteht man's. Ja, es ist eine Idee, die die Leute zusammenhält. Es ist eine Ideologie, die die Leute zusammenhält. Und deswegen finde ich es gut. Also wenn Verbrechen begangen werden, dann natürlich nicht. Aber wenn es versucht, das Gute aus den Menschen rauszuholen und sie von Übeltaten abzuhalten, dann finde ich, bin ich dabei.
Hätte also auch einen stabilisierenden Einfluss auf unsere Gesellschaft.
Oh ja, unbedingt. Und ich bedauere, dass der schwindet.
So, Frau Rückert, jetzt müssen wir wirklich zu Zeitverbrechen kommen. Die Leute warten auch ein bisschen drauf, die True-Crime-Fans. Und davon gibt es ja so viele. Vorher aber noch, wir spannen die Leute noch ein bisschen auf die Folter. Gibt es noch eine Frage von SWR1-Hörerin Katrin Kutter. Die schreibt uns aus Rammingen auf der Alb. Und die sagt, hallo liebe Frau Rückert, ich habe eine Frage. Mhm. Haben Sie Ihr absolutes Selbstbewusstsein mit der Muttermilch bekommen? Sie sind so überzeugend von dem, was Sie tun und wer Sie sind. Das gibt es eher selten.
Ich habe sehr selbstbewusste Eltern gehabt, die mich sehr spät bekommen haben. Also ich habe sie zu einem Zeitpunkt kennengelernt, wo sie schon sehr selbstbewusst waren. Also sie sind beide vor dem Ersten Weltkrieg geboren. Also wirklich, die waren schon sehr fortgeschritten, gingen schon auf die 50 zu, als ich geboren wurde.
Ungewöhnlich für die Zeit, ne?
Ja. Und ich selber war ein ganz, ganz schwaches Pflänzchen. Also ich war überhaupt nicht selbstbewusst. Ich habe zwar so getan, aber ich war es nicht, sondern hatte große Angstzustände über viele Jahre. Nach dem Abitur ging das los und hat mich eigentlich bis zum Tod meines Vaters hatte ich regelrechte Angstzustände, sehr viel, und fühlte mich total unsicher, wusste überhaupt nicht, wo ich hin will im Leben, und habe auch irgendwas studiert, was mich überhaupt nicht gefreut hat. Und das hat dann eigentlich erst aufgehört, als ich mich bei der Axel Springer Journalistenschule beworben habe und dann bei der Bildzeitung gelandet bin. Und da hatte ich dann keine Zeit mehr, mich mit mir selber zu beschäftigen. Da war ich dann mit Überleben beschäftigt. Und dann ging das alles weg. Dann habe ich angefangen mit dem Journalismus eigentlich, als ich dann Journalistin wurde. Da habe ich angefangen, selbstbewusst zu werden.
Hat das was mit der eigenen Wirksamkeit zu tun? Weil wenn man sie heute so sieht, dann kann man das, was Sie gerade erzählen, sich kaum noch vorstellen.
Hat was mit der Wirksamkeit zu tun, hat auch was mit dem Alter zu tun. Ja.
Einfach eine gewisse Abgeklärtheit.
Mit dem Ansammeln von Wissen. Also ich habe ja unendlich viel Wissen angesammelt, weil ich eben auch sehr viel gearbeitet habe. Und da, durch das Wissen, kommt man dann auch zu Selbstbewusstsein. Man sieht sich selber dann auch und wird sich seiner selbst bewusst. Und man sieht auch, was die anderen so drauf haben. Und da gibt's eben auch, merkt man dann auch, dass viele da an Posten sitzen, wo sie eigentlich nicht hingehören. Und dass sie nicht viel drauf haben. Und das eröffnet sich dann einem. Und je mehr man das merkt, desto selbstbewusster wird man.
Ja, wenn man etwas näher drauf schaut, dann blättert der Glanz auch so ein bisschen. Diese Kriminalgeschichten, wann kam das in Ihr Leben? Also was?
Das kam durch die Bildzeitung.
Ja?
Ja, in der Bildzeitung. Ich hatte vorher nur also die Bibel. Das Blutbad der Bibel. Aber sonst hatte ich mit Kriminalität nichts zu tun. Ich bin sehr behütet aufgewachsen und kam dann zur Bildzeitung, und da hat man mich dann erstmal losgeschickt zu den verschiedensten Einsatzorten. Weil die haben sich gedacht, der Volo, was soll der hier? Der soll hier mal was lernen, und dann raus mit dir. Und dann bin ich da also ins kalte Wasser geworfen worden und habe aber gemerkt, dass mir dieses Rauskriegen, dass mir das Freude macht. Und ich habe dann auch gemerkt, dass man, oder ich habe da gelernt, dass man die Schutzmechanismen von Menschen durchbricht. Das lernt man bei der Bildzeitung. Das hat mir auch später immer wieder geholfen. Also,
was man oft so im Negativen auch wahrnimmt, ne? Diese Schutzmechanismen
zu durchbrechen. Ja, diese Schutzmechanismen, die schützen ja auch die Bösen, muss man einfach sagen. Und man lässt die Leute in Ruhe, man dringt nicht vor, man konfrontiert sie nicht, ja. Man ist diese ganze Peinlichkeit zwischen Menschen, die kennt der Bild-Zeitungsreporter nicht. Der geht da durch. Das ist natürlich das Unangenehme an der Zeitung auch.
Und das hat er gelernt.
Aber ich habe es da gelernt. Und Und die, das hat mir dann später auch in der Zeit geholfen.
Frau Rückert, können Sie das mal so für sich vielleicht mal kurz zusammenrechnen, wie viel Zeit Ihres Lebens Sie in Gerichtssälen verbracht haben?
Gar nicht so viel, weil die Gerichtssäle sind sozusagen die saure Pflicht. Also ich bin sehr viel in Recherchen unterwegs und nicht in Gerichtssälen. Da sitze ich auch, aber ich recherchiere dann oft rechts und links am Wege, was diesen Fall angeht, in dem ich da sitze. Oder ich recherchiere Fälle, die gar nicht vor Gericht sind oder noch nicht vor Gericht oder schon vor Gericht waren, aber Fehlurteile waren.
Weil das Sitzen im Gericht gar nicht unbedingt so spannend ist und großen Erkenntnisgewinn bringt?
Ja, merkwürdigerweise ist es so, dass man den Fall nicht unbedingt in seiner Gänze durchschaut, wenn man im Gericht sitzt als Gerichtsreporter, weil die Akten zum Teil was ganz anderes verraten, als das, was einem da präsentiert wird. Und das habe ich auch gelernt, dass die Leute zum Teil was anderes gesagt haben, als das, was dann im Urteil steht. Mhm. Also wer Geschichten nach Gerichtsurteilen wiedergibt, der liegt oft falsch. Oder nicht oft, das ist Quatsch, aber hin und wieder falsch.
Wir haben es ja vorhin gesagt, also die Kriminalfälle, die sind schon Ihr Lieblingsthema und auch ein bisschen Lebensthema geworden. Ja. Was fasziniert Sie so daran? Was ist so spannend daran? Sind es die Biografien?
Nee. Kriminalfälle sind für mich deswegen interessant, weil sie was über den Staat aussagen. Also es ist eine wie arbeitet die Polizei? Wie arbeitet die Justiz? Wie arbeiten Sachverständige? Und da ist die Presse, finde ich, sehr, sehr nötig. Denn das sind riesige Behörden, die, sagen wir mal, sehr, sehr gutes Image haben. Also vor allem die Polizei hat ja durch die unendlichen Krimis, die wir jeden Abend mit denen wir überschüttet werden, und wo immer der Polizist am Schluss der Gute ist, ist ein irres, eine einzige riesige Image-Kampagne letztlich. Und das ist nicht unbedingt in der Realität so. Ja. Ja, gut, die Polizei, es gibt viele gute Polizisten, aber es gibt auch sehr viel, was schiefläuft in der Polizei und was dann im Vorabendprogramm nicht vorkommt.
Es gibt auch andere Serien, die durchaus auch mal vielleicht anders geskriptet sind. Also das ist ja auch ein Appell an die Leute, die diese Serien machen, oder?
Ja, zum Beispiel. Aber man will natürlich auch, wir wissen ja, dass der Tatort am Sonntagabend inzwischen den Gottesdienst abgelöst hat. Also die innere Entspannung und das ich will besser werden setzt inzwischen beim Tatort ein und nicht mehr beim Sonntagsgottesdienst. Insofern haben die natürlich auch eine beruhigende Wirkung auf die Bevölkerung, dass am Schluss eben alles gut wird.
Alles gut.
Ja,
das kann man in Ihrem Podcast nicht behaupten. Ne?
Nein, in meinem Podcast ist es sogar so, dass die Verbrecher manchmal auf der Richterbank sitzen und dass der Vorsitzende der Hauptverbrecher ist. Und es gibt viele Richter, oder nicht viele, aber es gibt Richter, und einige davon waren auch bei mir in meiner Biografie und in meinen Texten, die mehr angerichtet haben als die Menschen auf der Anklagebank und mehr Existenzen zerstört haben.
Ist es die Erkenntnis, die Sie auch dazu motiviert hat, dann auch immer weiterzumachen, immer sich neuen Fällen zu widmen, immer wieder drauf zu schauen,
die
Notwendigkeit?
Das ist die Haupterkenntnis. Sonst, also um schöne Gruselgeschichten zu erzählen, bin ich nicht da. Das ist nicht mein Job. Mein Job ist es zu gucken, wie läuft die Gesellschaft, wie läuft der Staat, wer kommt auf die Anklagebank, warum sitzt er da? Mhm. Ich meine, wir sind hier in Baden-Württemberg, wir haben den Kachelmann-Prozess hier alle hautnah mitbekommen, da saß ich ein Jahr lang drin und habe gesehen, wie eine irregeleitete Justiz jemanden von vorne bis hinten fertig gemacht hat und am Schluss dann gegen den eigenen Willen freisprechen musste, weil sie einfach nichts gefunden haben, nachdem sie einen Menschen von vorne bis hinten zerpflückt und vernichtet haben. Das ist auch Justiz und dafür gibt es die Presse, dass sowas kritisiert und öffentlich gemacht wird.
Wobei man ja immer sagt, wenn einer mal zerpflückt und fertig gemacht wurde, dann kommt er da eigentlich nicht mehr raus, egal wie viele Gegendarstellungen und Richtigstellungen es gibt.
Das ist richtig. Da ist Kachelmann eine Einzelfigur. Der hat das geschafft, da wieder rauszukommen. Und da hat die Zeit auch mitgewirkt an seiner Wiederauferstehung.
Wir haben ja vorhin, als Pfarrerstochter haben Sie irgendwann den Glauben verloren. Haben Sie auch den Glauben in die Justiz verloren? Ein Stück weit?
Nein, die Justiz ist eine Maschine. Und wenn die falschen Leute an den Hebeln sitzen oder die Hebel falsch bedienen, dann muss man ihnen auf die Finger hauen. Der Journalismus ist auch eine Maschine. Und für den gilt das Gleiche. Also der Journalismus hat die Aufgabe, den Leuten zu erzählen, was in ihrer Gesellschaft und in ihrem Staatswesen vor sich geht. Und dazu gehört die Justiz und dazu gehört die Polizei und dazu gehören alle Wissenschaften, die zu dieser Aufklärung von Kriminaltaten beitragen. Also auch die Psychiatrie, die Rechtsmedizin, auch da werden zum Teil fürchterliche Fehler gemacht. Und das zu verhindern, dazu gibt es die Presse. Und das ist ihre einzige Aufgabe.
Ja, die Faszination für True Crime, das sind echte Fälle und das fasziniert natürlich die Menschen, so wie auch der Podcast von Sabine Rücker, Zeitverbrechen, den Sie gegründet haben vor, gar nicht mal, man könnte denken, dass es den schon ewig
2018.
gibt. 2018. Also so lange ist es noch gar nicht her. Echte Fälle, das wird von vielen, aber Sie haben ja gerade gesagt, worum es mir eigentlich geht, ist Justizirrtümer aufzudecken, hinter die Kulissen zu schauen. Mhm. Und dann haben Sie ja auch sehr eindrücklich davon erzählt, dass da Leute kaputt gemacht werden von der Justiz. Können Sie mir vielleicht mal verraten, was da die Intention dahinter ist? Ja, müssen wir jetzt vielleicht gar nicht mal diesen berühmten Fall Kachelmann nehmen. Mhm. Können ja auch der kleine Mann oder die kleine Frau kaputt gemacht werden?
Ja, natürlich. Die Intention ist nicht jetzt, also kein Richter steht morgens auf und sagt, jetzt mache ich Leute kaputt, ja, sondern es schleicht sich ein. Es kommt von unten, also von der Ermittlerseite, kommt ein bestimmter Verdacht auf und der wird dann weiter verfolgt und weiter gesponnen und dann bildet sich eine Meinung heraus bei der Staatsanwaltschaft, die schreibt dann eine Anklage und die wird dann zugelassen vom Gericht und dann beginnt so eine oft auch von politischer Korrektheit getragene Überzeugung, die da um sich greift. Das war bei Kachelmann ja auch so. Also wir wollen der armen Frau glauben und so weiter. Und nachdem rauskam, dass sie sich diese ganzen Wunden selbst zugefügt hat, ja, und die ganzen Verletzungen waren von eigener Hand, um diesen Mann dran zu kriegen. Auch das hat das Gericht nicht dazu bewogen, einzulenken, weil man dann in sogenannten falschen Film war. Man ist irgendwann in einem falschen Film und verfolgt den Film bis zum Ende, bis zur Verurteilung von einem Unschuldigen. Und da gibt es aber Hebel dagegen. Also es ist nicht so, dass das Gericht diesem falschen Film ausgeliefert wäre. Es gibt viele Richter, die da aussteigen und merken, holla, hier ist jemand im falschen Film. Oft lassen sie dann auch eine Anklage erst gar nicht zu, weil sie sagen, da ist ja, diese ganzen Ermittler sind im falschen Film. Aber manchmal ergreift das ganze System. Und wenn man sich da nicht mal aus sich heraustritt und mal sich überlegt, ob vielleicht die Verteidigung auch recht haben könnte.
Also es lohnt sich immer kritisch zu bleiben, auch wenn solche Prozesse werden ja oft von einem großen medialen Interesse dann auch getragen. Ja. So war es ja auch bei Kachelmann. Ja. Und da war man ja durchaus irgendwann auch nicht mehr in der Lage zu beurteilen, ja, was ist da jetzt eigentlich?
Ja, die Presse hat ja eben keine Akteneinsicht. Die schreibt dann, was die Staatsanwaltschaft ihr diktiert. Und das war da auch so.
Also kritisch zu bleiben lohnt sich da. Aber es ist ja auch ein Teil der Kritik, weil Sie vorhin gesagt haben, also lustige Kriminalgeschichten zu erzählen oder spannende, das ist eigentlich nie meine Intention gewesen. Aber für viele, die das, glaube ich, fasziniert, reduziert sich darauf und das kann man ja auch kritisch sehen.
Ja, ich kann damit nichts anfangen. Ich finde das auch degoutant, muss ich sagen. Also die sich da über irgendwelche Gruselgeschichten da lustig zu machen oder heitere Kriminalgeschichten. Also wir machen einmal im Jahr kleine Kriminalgeschichten in einem Adventskalender. Jeden Tag eine Kriminalgeschichte, 24 im Dezember. Und auch da, muss ich sagen, gibt es wenig Lustiges. Es gibt viele Dinge, die auch im Kleinen und im Amtsgericht bitter verlaufen oder wo dann Schicksale von Menschen gezeigt werden oder sich zeigen, die eigentlich sehr, sehr traurig sind. Mhm. Und das interessiert mich dann schon. Also wie Menschen leben und welchen Anfechtungen und welchen Problemen Menschen ausgesetzt sind.
Mal jenseits von lustig machen, können Sie aber verstehen, dass das Menschen fesselt und fasziniert, diese Kriminalfälle zu verfolgen?
Ja, natürlich.
Weil viele ängstigt das ja auch. Ich glaube, die finden das gar nicht witzig.
Ja, das ist richtig. Also die Kriminalität ist ja auch was Beängstigendes. Aber deswegen muss ja eben die Polizei und muss ja eben die Strafverfolgungsbehörden müssen umso sauberer sein. Mhm. Ja? Sie können nicht selber zu Bedrohung werden. Und wie das laufen kann, sieht man ja in Amerika im Moment, wo die Strafverfolgungsbehörden selber im Verdacht stehen, nicht mehr, also beängstigend und für den Bürger gefährlich zu werden.
Wenn Sie dann solche Fehler aufdecken, dann ist das das, was Sie eigentlich zufrieden macht, oder? Weil dann immer wieder so, da schließt sich der Kreis. Da sind wir wieder beim Kern des Journalismus eigentlich.
Ja, ne? Man darf sich halt nicht irren. Man darf nicht selber den Fehler machen und dem falschen Film gelangen. Mhm. Auch das kann einem Journalisten passieren. Und das war immer meine größte Sorge, dass mir das passiert. Und deswegen habe ich da immer 100-mal hingeguckt, bevor ich irgendwas gesagt oder geschrieben habe.
Aber dass da so ein Riesending draus geworden ist und dass das so wahnsinnig erfolgreich geworden ist, das stört Sie jetzt aber nicht weiter, oder?
Nein, das stört mich nicht. Im Gegenteil, das freut mich. Und ich hoffe, dass die Leute uns weitgehend zuhören.
Ich glaube, wir sind jetzt bei über 350 Folgen. Es gibt ein eigenes Magazin bei der Zeit und. Haben Sie da schon ein paar Ehrennadeln von Chefredaktion und Etage erhalten?
Ehrennadeln? Nö. Ehrennadeln gibt es bei uns nicht. Bei uns gibt es auch keine Epauletten. Bei uns gibt es aber hin und wieder mal eine Flasche Champagner.
Die gab es aber mal. Weil so ein gewisser Ruhm geht damit ja auch einher. Ja, also das ist ja tatsächlich, also dass man mit aber so einem Podcast dann auch so groß
auch sagen,
wird.
Das ist nicht meine, also ich freue mich natürlich, aber ich muss auch sagen, dass mir lieber ist, der Ruhm gilt dem Podcast, als er gilt mir. Weil ich bin jetzt 65 und ich möchte nicht, dass der Podcast mit mir stirbt, sozusagen. Also mit meinem Abschied von der Zeit dann. Das liegt mir wirklich am Herzen, denn der Podcast hat, wie ich finde, wichtige Ziele und mit Anne Kunze eine tolle Nachfolgerin.
Dann wünschen wir dem Podcast und Ihnen ein langes Leben. Es hat mich außerordentlich gefreut, dass Sie heute hier waren.
Ja, mich auch.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.